Werbung.
Catch the NBA playoffs on Sling TV, the most flexible live TV streaming service, putting consumers in control to watch games their way with flexible subscriptions. Want to catch one game or a full series on ESPN? Grab a 1, 3, or 7-day pass. If you want to catch as many games as possible, get a monthly subscription with our ABC, NBC, and ESPN combo package. Either way, Sling lets you watch the playoffs your way with no long-term contracts. Learn more at sling.com.
Werbung Ende.
Streifendienst 1902, der MSV-Talk mit Tim Gieske und David Müller. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Streifendienst 1902, der MSV-Talk. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hallo und herzlich willkommen. Und auch herzlich willkommen meinem lieben Kumpel und Co. Streifendienstler David, schön, dass du wieder hier bei Studio 47 mit mir dabei bist. War ein sehr ereignisreiches Wochenende ohne dich.
Ja, das muss man wirklich so sagen. Erstmal Hallöchen, Tim. Was für ein Enthusiasmus. Wirklich schön.
Was glaubst du denn?
Ja, gibt ja alle Gründe dafür. Werden wir auch gleich drüber sprechen. Und also schön wieder hier zu sein. Wie gesagt, ja, ich war an diesem Wochenende nicht da, hat mir aber auch mal die Pause mal ganz gut getan. Und ja, hab ja auch was Kleines mitgebracht.
Kommen wir gleich auf zu privatem Geplänkel, warum David verletzt aus Berlin zurückkommt. Wir werden es auf jeden Fall aufklären. Natürlich reden wir dann heute auch über das Spiel, das wir am Sonntag gesehen haben, beziehungsweise ich, du im Real Life. Der wichtige Heimsieg gegen Energie Cottbus. Also vor über 30.000 Fans mit Busempfang etc. kommen wir auf jeden Fall gleich zu. Und wir müssen natürlich dann auch darüber sprechen, dass es am Freitag dann direkt weitergeht im Lößnitztal bei Erzgebirge Aue, die schon sicher abgestiegen sind. Du wirst dann dabei sein.
Ja.
Bin ein bisschen neidisch tatsächlich. Es wird das letzte Mal Aue sein, so oder so tatsächlich.
Vorerst auf jeden Fall.
Ja, Aue steigt zum ersten Mal in die vierte Liga ab. Da reden wir natürlich auch noch drüber. Was erwartest du für ein Spiel? Du fährst ja hin. Und wie schlimm wird die Ochsentour ins Erzgebirge? Dazu werden wir auch natürlich noch so das ein oder andere Wort verlieren. Dann müssen wir aber, bevor wir jetzt ins Sportliche der Herren gehen, müssen wir einmal zu den Damen gehen.
Denn Props geben auf jeden
Fall. Props müssen wir geben oder Glückwünsche aussprechen, denn die Zebrafrauen steigen in die Regionalliga auf. Und ich muss zugeben, ich muss jetzt so ein bisschen ablesen, wir sind nicht so versiert, was den gestreiften Frauenfußball angeht.
Ja, ne? Leider.
Also der Streifendienst hatte das früher tatsächlich mehr auf dem Schirm. Da muss ich mich dann aber tatsächlich als total die, wie soll ich das sagen, als die Fame-Hure outen, weil damals, als der MSV quasi noch Bundesliga gespielt hat, da hatten Nils und ich damals auch noch ein Auge da drauf. Und dann ging es ja für die Frauen runter, sehr weit runter tatsächlich, und wegen unterschiedlicher Gründe, die wir jetzt hier nicht nochmal aufmachen wollen, aber natürlich auch irgendwie schade für den Frauenfußball hier in Duisburg. Die Frauen, man muss aber dazu sagen, der liebe Pira, wenn euch das interessiert, was die Frauen so getrieben haben, der liebe Pira ist bei fast jedem Spiel der Frauen anwesend gewesen, da muss ich auch nochmal dicke Props geben. Pira übrigens auch am Sonntag im Innenraum des Stadions gewesen, da reden wir gleich auch nochmal kurz drüber. Also erstmal Grüße an dich, mein Lieber. Falls euch das interessiert, schaut da auf jeden Fall mal auf seinem Kanal vorbei, der hat das nämlich immer schön alles abgebildet. Aber die Frauen sind auf jeden Fall aufgestiegen und das lag daran, dass sie sich selber erstmal einen hart arbeitenden 1:0-Sieg über TuS 06 Düsseldorf geholt haben und dann Konkurrent Renania Bottrop 2:2 gegen Abstiegskandidat Urdenbach gespielt hat. Jetzt kommt es dazu, der MSV hat 9 Punkte Vorsprung, selber noch 4 Spiele zu absolvieren, Bottrop aber nur noch 3, weil Rot-Weiß Oberhausen zurückgezogen ist. Folglich kann Renania nur noch mit dem MSV gleichziehen. Und das wäre sowieso schon schwierig, laut des Restprogramms. Und dann wäre die Tordifferenz dann griff am Ende nicht die Tordifferenz, die in der Tat nicht unrealistisch weit auseinander liegt, sondern laut Durchführungsbestimmungen der direkte Vergleich. Und der spricht nach 2 Siegen sowieso klar für die Zebras. Das schreibt die NRZ. Also, falls ihr jetzt gedacht habt, was stolpert der hier so rum? Ich musste mir das selber nochmal hier in meine Notizen machen, weil es nicht ganz einfach war zu verstehen, beziehungsweise ich hoffe, es kam jetzt irgendwie ein bisschen verständlicher rüber. Ihr merkt also, wir bekleckern uns hier nicht mit Ruhm, was den Frauenfußball der Zebras angeht, aber zumindest die Props, die geben wir weiter. Herzlichen Glückwunsch und macht so weiter in der Regionalliga, ihr Lieben. So.
Ausrufezeichen.
Wo wir bei Glückwünsche verteilen sind. Nicht so holprig, aber kurz und knapp. Glückwunsch an Osnabrück. Die sind auf jeden Fall durch. Die sind schon wieder in der zweiten Liga. Freut mich natürlich für die Lila-Weißen. Und ansonsten schauen wir jetzt natürlich erstmal auf uns. MSV Duisburg gegen Energie Cottbus. Der Busempfang schon mit dem Tiger vorne weg. Super, super geil. Über 30.100 Zuschauer. Tore von Töpken oder Bulic? Du hast es dir nochmal im Real Life angeguckt. Erst wurde Bulic gefeiert, dann stand auf der Anzeigetafel Töpken. Und ja, ich habe keine Ahnung, wer es jetzt am Ende war. Ich glaube tatsächlich war es Töpken. Bulic hat nur irritiert. Aber ich hatte das Spiel kommentiert für Radio Duisburg und sagte Bulic. Und dann stand da Töpken und ich sage, oh, ich glaube, ich muss mich korrigieren. Es war wohl doch Töpken, aber es sah halt im Stadion echt so aus. Und dann Kota in der 56. Minute zum 2:0. Cottbus traf nach einem Kopfball von Erik Engelhardt. Sehenswert, Cigerci-Flanke und dieser Kopfball.
Der wirklich.
Wirklich, da sieht man die Qualität von Engelhardt. Traf noch zum 2:1, dann gab es zittrige 6 Minuten Nachspielzeit. Die konnte der MSV überstehen. Das erstmal das Surrounding, das grobe Surrounding. David, du hast dir das Spiel ja in Berlin angeguckt. Erstmal, wie traurig warst du, diese Geschichte zu verpassen?
Also man muss erstmal dazu sagen, ich habe mir das Spiel heute früh komplett im Real Life erst angeguckt. Ich habe natürlich, ich war da unterwegs und war da natürlich auch informiert, ne, über den Stand, aber ich habe es nicht live verfolgt. Das muss man mal so dazu sagen. So, aber war auch nicht beabsichtigt, weil wozu hat man denn mal freie Tage, nämlich indem man von dem Job auch mal Abstand gewinnt. Das ist auch ganz, ganz wichtig.
Oder du machst das Hobby zum Beruf.
Ja, schon, aber man muss das an gewissen Stellen auch trennen, das ist ganz wichtig. Und von daher, ja, als ich dann so die ersten Bilder dann auch gesehen habe von dem Busempfang und so weiter, dachte ich mir schon, ach, ja, coole Geschichte, aber ich will auch nicht lügen. Ich habe die Zeit außerhalb auch sehr genossen.
Das hast du zum Beispiel in die Finger geschnitten?
Ja, nee, das ist beim Fußballspielen passiert, lustigerweise. Hab im Tor gestanden.
Du hast im Tor gestanden?
Ja.
Hast du das kürzeste Strohhelmchen gezogen oder kürzeste Streichel?
Nein, das Witzige ist ja, unser ursprünglicher Torhüter, der auch deutlich besser war, der hat sich,
bei wem spielst du denn?
Nein, das war eine private Aktivität. Ich bin ja kirchlich viel unterwegs und da haben wir so von der Jugend, von Berlin, von Leuten, die ich von früher auch noch kenne, waren wir da in tiefsten Brandenburg unterwegs. Also da, wo auch kein Empfang, kein Netz, kein Internet war. Insofern habe ich auch vom Spieltag erst am Montag alles nachgearbeitet, was überhaupt so angestanden war. So und dementsprechend, und da waren natürlich auch sportliche Aktivitäten und da haben wir halt Fußballturnier so ein bisschen gemacht. Ja, und nach dem ersten Spiel hatte sich da unser Torhüter verletzt, der auch deutlich besser war als ich, aber die direkt irgendwie, glaube ich, auch einen großen Zeh oder so gebrochen, wenn ich das jetzt sogar richtig gehört habe. Und dann habe ich halt gesagt, gut, ab dem zweiten Spiel stehe ich im Tor. Ja, und so ist das eine zum anderen gekommen und ja.
Was ist das jetzt?
Nein, also ich glaube, ich habe mir das nur ein bisschen gestaucht. Also es ist so normal, tut's nicht weh. Muss bei ich glaube, einem Schuss, den ich so, weißt du, mit so Fingerspitzen über die Latte, ich glaube, dabei ist das irgendwie passiert, aber es ist jetzt nicht
massiv schlimm. Bei einer Glanzparade, also.
Ich hatte andere Glanzparaden, die war eher, obwohl war ein verdeckter Schuss, glaube ich, aber trotzdem.
Okay, also du warst damit beschäftigt, im tiefsten Brandenburg Bälle zu parieren, während der MSV 2:1 gewann, kommen wir zum Sportlichen.
Ja.
Was hast du im Real Life gesehen, was ich vielleicht in meiner Ekstase im Radio verpasst habe? Ich muss natürlich zu sagen, ich habe das Spiel mir auch nochmal angeguckt, aber was hast du gesehen, was ich vielleicht nicht gesehen habe?
Naja, zum Thema Schiedsrichter werden wir ja gleich nochmal kommen.
Auf jeden Fall, ja.
Also das hat mich schon sehr verwundert.
Ein wenig,
kann man glaube ich so sagen. Nein, aber insgesamt ein würdiges Spitzenspiel. Es ging so ein bisschen gemächlich los. Was ich beeindruckend fand, dass der MSV vor allem defensiv, muss man ja dazu sagen, bis in die heiße Schlussphase hinein, wo dann ja die Chancen relativ aneinandergereiht kamen, aber bis dahin sie ja so richtige Großchancen von Energie Cottbus eigentlich keine zugelassen haben. Du hattest gerade am Anfang immer so diese Druckphase, auch vor allem über Biancardi, der öfter mal zu viel Platz hatte und häufig auch mal gefährliche Flanken in die Mitte geschlagen hat. Aber so richtige Top-Chancen gab es eigentlich lange Zeit für Cottbus nicht. Und insofern starke Defensive vorne, die Tore extrem gut rausgespielt, war auch wichtig mal nach einer Ecke zu treffen. Ne? Das war ja immer so ein Thema. Nach Freistößen war man ja immer schon gefährlich in dieser Saison. Und man hat ja, das hat ja Hirsch auch immer gesagt, dass man gerade aktuell auch viel daran arbeitet, dass die Ecken auch endlich mal gefährlich werden. Da hat es auch endlich mal gut funktioniert. Gab ja vorher auch noch mal eine Szene, wo Töpke eine gute Chance hatte. Und insofern, du hast es ja schon angesprochen, Bulic, es war ja eigentlich, der Kopfball von Töpken, der war ja gar nicht so richtig hart eigentlich. Der hatte irgendwie, ich übertreibe jetzt mal.
Ein bisschen in Rückenlage.
Ja, ja, der hat so gefühlt so 5 km/h, jetzt mal ganz übertrieben.
Ja, ja, ja.
Aber dadurch, dass Bulic da so rumgezappelt hat vorher, das war ein ganz wichtiger Move, auch wenn er wahrscheinlich nicht mehr dran war. Aber sonst wäre wahrscheinlich nochmal ein Cottbus-Spieler dazwischen gekommen. Insofern, ja, kann man Bulic da auf jeden Fall auch die Props geben oder zumindest sagen, ja, er hat das Tor auch ein bisschen mit vorbereitet.
Hat doch Funk irritiert, ne?
Ja, definitiv. Und das war in dieser Situation, glaube ich, auch absolut wichtig, weil sonst wäre vielleicht dann noch jemand dran gekommen. Und das zweite Tor war natürlich, ne, erste Frage so ein bisschen, hat ja Kota, glaube ich, im Anschluss in der Mixzone auch gesagt, dass man erst dachte, könnte vielleicht Abseits sein, aber es war, glaube ich, wirklich exakt gleiche Höhe. Und es war natürlich Weltklasse rausgespielt, also One-Touch-Fußball und das, wir haben über die Entwicklung von Kota gesprochen und dass er mittlerweile so eine Coolness hat, auch alleine vor dem Tor. Wir erinnern uns noch vor wenigen Wochen, wo er hat sich ja immer schon viele Chancen herausgespielt, aber wo du eigentlich, wenn er alleine aufs Tor zugegangen ist, du relativ sicher sein konntest, dass ihm dann die Nerven versagen. Da ist er mental so stark geworden. Klar, schießt Funk auch durch die Beine, vielleicht auch ein bisschen Glück dabei. Aber dass er mittlerweile so eine Ruhe, so eine Coolness ausstrahlt vor dem Tor, das ist wirklich beeindruckend und richtig schön zu sehen, dass er da jetzt endlich richtig in Fahrt kommt.
Dieses Glück, dem Torwart den Ball dann durch die Hosenträger zu schießen, das musst du dir auch erarbeiten. Ich glaube, ja, das kommt dann natürlich auch irgendwie eins zum anderen. Ne? Und diese Entwicklung von Kota, aber auch Krüger, die kommt ja absolut zur richtigen Zeit, haben wir ja schon häufiger drüber gesprochen. Aber wie ist dir, oder wie hat dir das Spiel gefallen nach dem 1:0? Weil das 2:0 ist ja in der zweiten Halbzeit gefallen. Wir sind ja mit einem 1:0 in die Pause gegangen. Mit was für einem Gefühl oder wie hat dir die Mannschaft nach dem 1:0 gefallen oder beide Mannschaften?
Na, man hat sich so ein bisschen neutralisiert. Es war jetzt ja halt nicht jetzt die Chancenflut an sich, aber also letztendlich so, wie es dann bis in die Pause hineinging, hat es mich nicht wahnsinnig gewundert. Wie gesagt, es ist, Hirsch hat, glaube ich, gesagt, dass es ihm, glaube ich, ein bisschen zu passiv war auf der PK im Anschluss, wenn ich ihn da richtig verstanden habe. Oder ob er, vielleicht hat er auch das, die Phase nach dem 2:0 gemeint, kann auch sein. Aber dass man sich da vielleicht auch im ersten Moment so ein bisschen zurücknimmt, das finde ich ehrlicherweise nicht schlecht, weil du weißt ja häufig dann auch immer, wenn dann vor der Pause der Ausgleich fällt, weißt du, psychologisch wichtiger Zeitpunkt. Insofern fand ich es auch nicht schlimm, sage ich mal, dieses 1:0 jetzt erstmal in die Pause zu bringen, das so ein bisschen zu verwalten, ein bisschen abzuwarten, ein bisschen zu gucken und vielleicht auch dann drauf zu warten, dass sich vielleicht nochmal der ein oder andere Raum ergibt. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das so. Aber man hat sich ja auch nicht jetzt defensiv in der ersten Halbzeit verbarrikadiert hinten. Also man hat so ein bisschen drauf gewartet, hat vorhin ein bisschen was versucht und wenn nicht, dann halt nicht. So, und insofern fand ich das jetzt dem Spielstand entsprechend in dieser Phase nicht unüblich oder angemessen, sage ich mal so.
Wenn du das jetzt mal mit Aachen vergleichst, wir hatten ja auch Aachener, die uns in den Kommentaren was dagelassen haben, unter anderem ja zum Beispiel Graph AX Design, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Sorry, erste Halbzeit Angsthasenfußball vom MSV. Gewinnen müssen schon verdrängt haben, dass dreimal ein Aachener vom Torwart stand und hat dann auch viele Grüße dagelassen. Ich muss mal ganz kurz dazu sagen, es wurde sehr kritisiert, dass ich in der letzten Folge gesagt habe, mir hat das Pressing des MSV gut gefallen.
Ja.
Und natürlich ist es so, dass dieses Pressing nicht zu großen Torchancen geführt hat. Aber ich weiß ja, was ich gesehen habe. Es gab diese Momente, wo Aachen zumindest, was den Pressing-Moment angeht, kaum rauskam und die Passwege gut zugestellt waren. Ich habe nicht davon gesprochen, dass der MSV daraus irgendwas gezogen hat, sondern dass nur die Aachener Passwege gut zustanden, und zwar für bestimmte Momente.
Und dieses Pressing hat gut funktioniert. Wenn man sich die gesamte Halbzeit, erste Halbzeit gegen Aachen anguckt, klar, war das vom MSV sicherlich zu wenig. Und die Aachener haben auch nicht unverdient gewonnen. Das haben wir
das
auch
hast nie. Du im Prinzip, weil da auch ein Kommentar kam, da habe ich auch dann mal explizit auch mal drauf geantwortet. Ich habe sogar extra die Stelle rausgesucht, wo du sogar wortwörtlich sagst, es ist kein unverdienter Sieg für die Aachener. Also das möchten wir an dieser Stelle auch mal sagen. Das haben wir nie so behauptet. Und letztendlich sollte man vielleicht an der einen oder anderen Stelle, wie gesagt, Kritik ist immer erwünscht.
Absolut.
Aber wenn dann gesagt wird, irgendwie oder sogar gesagt wird, wir würden behaupten, der Aachener Sieg sei unverdient, dass wir haben, oder du hast in dem Fall genau das Gegenteil sogar gesagt. Also sollte man da an der Stelle vielleicht auch mal genauer hinhören.
Ja, auch Carsten Schmoll, um das auch nochmal so ein bisschen fortzuführen, schrieb, wenn ich euch so zuhöre, habe ich scheinbar keine Ahnung vom Spiel. Ihr betont das tolle Pressing in Hälfte 1. Ich erinnere mich nur an eine wirklich gefährliche Strafraumszene vor dem 1:0. Vielmehr ließ Aachen nicht zu. Die Abwehr war ein Hühnerhaufen. Im gesamten Spiel hatte Duisburg nur 4 klare Chancen bei 12 Torschüssen. Das ist bei 1:10 leider nur Note 4. Tolles Pressing. Da muss man doch mal dazu sagen, ist doch ein Unterschied. Torchancen und Pressing. Also, ne, sicherlich bedingt das eine das andere. Aber ich fand, es gab sicherlich fehlerhaft, aber vor diesem Foul, ne, ich will dieses Aachen-Spiel nicht nochmal aufmachen, aber vor diesem Foul, das ja so ein bisschen einen Bruch da gegeben hat, fand ich, dass wir da kompakter waren und eigentlich auch ganz gut waren, sondern dass es da eher diesen Bruch gab. Aber ich möchte nochmal dazu sagen, ich finde Pressing und daraus resultierende Torchancen sind nicht unbedingt das Gleiche. Ja, man kann trotzdem ein gutes Pressing spielen, daraus nichts Zählbares holen. Dann kann man natürlich sagen, gut, dann stimmt das Pressing, aber da stimmen andere Sachen nicht in der genau. Folge. Aber ne, das sind dann Passwege und auch Passstaffetten. Aber wie gesagt, ich möchte schon sagen, das sind unterschiedliche, schon für mich schon teilweise unterschiedliche Dinge und eher die Reaktion auf das Aachener Spiel anstatt aktive Aktionen des MSV, die ich damit ansprechen wollte. Und jetzt der Bogen hin zu Cottbus. Hattest du das Gefühl, das war ähnlich oder wie ist der MSV? Weil wir sind ja im Prinzip nur mit 2 Änderungen in dieses Spiel gegangen. Töpken vorne und wen hatten wir noch? Göçkan hat gespielt.
Ja, stimmt.
Genau. Hat es übrigens sehr gut gemacht. Müssen wir gleich nochmal drüber reden. Aber hast du das Gefühl, dass das war ähnlich? Oder hast du das Gefühl, die Herangehensweise war wieder anders? Wie gesagt, ich fand es gegen Aachen auch nicht so schlimm, wie manche schreiben. Aber war natürlich nicht sonderlich gewinnbringend.
Ich fand, es war ein bisschen ausgeglichener. Wenn du auch mal guckst, dass Bulic jetzt vielleicht insbesondere, um mal auf ihn zu kommen, jetzt nicht ganz so extrem auch den Torhüter angelaufen hat, wie es in Aachen beispielsweise der Fall war. Vielleicht, weil er auch sehr damit beschäftigt war, Cigerci in der Mitte zu bearbeiten, was er ja sehr gut gemacht hat. Ihr werdet das alle mitbekommen haben mit, er hat den Gegner aufgegessen und so. Das ging ja
beides. Man muss sagen, Göçkan und Bulic haben die Cigercis, besonders haben Tolçay Cigerci aufgegessen. Tolga und Tolçay waren ja auf dem Platz. Und man muss sagen, dass auch gerade im Halbraum da Göçkan unfassbare Arbeit geleistet hat, zusammen mit Bulic. Also Tolçay Cigerci da wirklich den Spaß am Fußball zu nehmen. Hat ja dann auch eine gelbe Karte gesehen, muss man dazu sagen, weil er am Meckern war.
Ja.
Und verpasst damit das nächste Spiel der Cottbusser.
Genauso wie Borgmann ja auch.
Der Captain, der gesagt hat, ich habe nur einen Foul begangen. Es war nur ein Foul, aber das Foul war ziemlich hart in meinen Augen.
Also ja, aber das war wieder so der klassische Move mit, ne? Wird behauptet, ja, er spielt vorher den Ball. Haben wir ja letzte Woche drüber geredet in Bezug auf Schlicke. Aber trotzdem, für das Einsteigen kannst du gelb geben. Find die gelbe halt für Cigerci fand ich dann wiederum ein bisschen zu hart.
Ne? Ja, ich auch. Ich finde beide gelbe Karten mit vor dem Hintergrund, weil ich habe letzte Woche mir mehr Fingerspitzengefühl gewünscht bei manchen Sachen. Und da kann ich jetzt nicht sagen. Also es war so gesehen eine berechtigte gelbe Karte, ne? Aber auf der anderen Seite kann ich auch dann die Cottbusser verstehen, die sagen, ach komm schon, ne? Jetzt sei nicht das Zünglein an der Waage im Meisterschaftskampf oder im Aufstiegskampf. Das kann ich schon verstehen. Also ich fand Bulic auch wieder unfassbar stark, wie er das Publikum angezündet hat, ne? Und auch zusammen, ich fand das Spielverständnis von Mert ist auch einfach überragend. Also das musst du auch erstmal hinbekommen, dann so einen Tolçay Cigerci im Verbund aus dem Spiel zu nehmen. Das ist gar nicht einfach. Das ist wahrscheinlich der beste Spieler der Liga oder einer der besten Spieler der Liga. Und da muss man wirklich Props geben. Ich fand, das war eine taktische Anpassung, die hat wunderbar funktioniert. Bulic sowieso, aber Mert dann da hinzustellen, dann, ich fand, das ist genau aufgegangen.
Ja, die Spieler halt wieder zu integrieren, das hat der Hirsch im Anschluss auch gesagt, die auch lange Zeit nicht gespielt haben. Das ist halt die absolute Stärke. Zur Pause kam ja auch nach 6 Wochen Ali Hahn auch wieder zurück. bei Bitter, da müssen wir mal gucken, was das jetzt war. Er hat wohl Rückenbeschwerden, hat wohl auch schon unter der Woche damit Probleme gehabt. Er hat sich ja laut Hirsch ja auch fit spritzen lassen. Insofern müssen wir mal gucken, wie das jetzt in dieser Woche aussieht, ob das da für Aue überhaupt reicht oder ob man da vielleicht dann auch sagt, boah, man ist da jetzt ein bisschen vorsichtiger, weil je nachdem, ja, Fitspritzen gut und schön, ne? Aber man muss ja an gewisser Stelle auch überlegen, macht es dann vielleicht die Sache irgendwann auch schlimmer oder kann da etwas Schlimmeres im Spiel aus einer Aktion heraus entstehen? Insofern muss man das auch immer ein bisschen abwägen.
Ich habe tatsächlich versucht, ganz kurz mal reingegrätscht, ich habe tatsächlich versucht, heute noch Infos zu ziehen, habe einmal mit der Pressestelle auch telefoniert für MSV. Da gab es jetzt leider noch keine neue Wasserstandsmeldung.
Ne? Ja, morgen ist auch wieder PK ja schon wieder. Insofern werden wir da sicherlich vielleicht auch ein bisschen schlauer werden. Also Hirsch wird direkt auf jeden Fall darauf angesprochen werden, bin ich mir fast sicher. Aber auch da, wie Hahn auch wieder zurückgekommen ist, sich da in dieses Konstrukt wieder eingefügt hat, das wird insofern auch wichtig sein. Ne? Fleckstein wird gegen Aue gesperrt sein. Insofern, dass auch da der Captain dann direkt auch in einem so wichtigen Spiel die letzten 45 Minuten direkt mal mitnimmt und wieder spielerisch auch wieder integriert wird in die Mannschaft. Auch das, finde ich, hat insgesamt gut funktioniert und dann wird ja dann auch wieder ein Lobinger im Sturm zur Verfügung stehen, wobei Töpken das ja wieder sehr gut gemacht hat.
Komme ich gleich noch zu. Einmal noch ganz kurz zur Causa Fleckstein. Das ist natürlich jetzt ärgerlich, dass wir da jetzt wieder umbauen müssen. Ja. Ali Hahn hat dann den zentralen Innenverteidiger in der zweiten Halbzeit gegeben. Fleckstein hat dann quasi zusammen, glaube ich, auf der Seite mit Jessen gestanden.
Ja, ich glaube schon.
Man muss dazu sagen, ich fand Ali Hahn, ist natürlich krass, nach so vielen Wochen wieder kalt reingeworfen zu werden. Also erstmal Props, freue mich, dass er wieder dabei ist. Ja. Ich fand es teilweise aber nicht so stabil natürlich wie mit Bitter in der ersten Halbzeit, der ja eigentlich gefühlt alles gewonnen hat. Das war dann schon nochmal eine etwas wackeligere Umstellung. Klar, wie gesagt, man muss das einordnen, der hat Ewigkeiten nicht gespielt, beziehungsweise war jetzt zum ersten Mal wieder im Kader.
Und der Druck wurde hinten raus natürlich auch
viel
massiv
größer. Ne? Aber ich muss sagen, also die Stabilität, die es mit Bitter hatte, hatte es dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr. Dazu muss ich halt sagen, finde ich es halt auch echt nervenaufreibend, wenn Max Braune mit 4 gelben Karten teilweise den Ball am Fuß dann hat und der Schiedsrichter schon auf die Uhr zeigt. Und das wäre natürlich auch nochmal ein ganz schönes Brett, wenn wir jetzt quasi hinten raus nochmal alle, die gelb gefährdet sind, auch nochmal so nacheinander verlieren würden. Jetzt ist es Fleckstein mit seiner 5. Wie gesagt, es wird Ersatz geben. Ali Hahn wird dann wahrscheinlich mit in der Innenverteidigung, also kann ich mir kaum anders vorstellen.
Ja.
Man könnte natürlich auch Zazar in die Innenverteidigung stellen und dann irgendwie als Zentralen. Das ging ja natürlich auch irgendwie. Das hat ja, glaube ich, in Dresden auch schon mal gemacht. Naja, im Großen und Ganzen weiß ich gar nicht, ob ich jetzt einen Töpken, ich sag's wirklich, unbedingt rausnehmen würde fürs nächste Spiel. Hatte auch die beste Note, wurde auch vom Kicker zum Spieler des Spiels gemacht. Ich glaube, 1,5 hatte er. Ich fand auch nicht nur wegen seines Tores war er super wichtig. Ich finde, der ist ein unglaublicher Staubsauger im Sturm. Unglaublich viele gewonnene Luftzweikämpfe und dann ist auch geschafft, den Ball gut weiterzubringen. Es gab eine Situation, wo er irgendwie aufs Tor zuläuft, dann verstolpert er irgendwie den Ball.
Sieht so ein bisschen irgendwie so in die, mit der Hacke irgendwie so hängen bleibt.
Ja, das kann immer mal wieder passieren. Aber ich finde auf der anderen Seite, trotz der ein oder anderen technischen Schwäche, wird er seiner Rolle, und da ist seine Rolle wirklich super geil. Also natürlich ist es jetzt so, dass wenn Lobinger wieder fit ist, wahrscheinlich Lobinger auch wieder, also was heißt fit, jetzt nicht mehr gesperrt ist, jetzt nicht mehr auf der Bank sitzen wird. Aber ich finde, Töpken, der beweist in den letzten Wochen einfach so eine Moral und ist ein so auch so wichtiger Aggressive Leader zusätzlich. Richtig, richtig geil.
Ja, vor allem in hinten raus auch ein wichtiger Vollstrecker. Ne? Wenn Lobinger sich auch so ein bisschen müde gelaufen hat, das hast du ja gegen Mannheim beispielsweise ja auch perfekt gesehen, wo dann Töpken reinkommt und dann letztendlich in der entscheidenden Aktion vorne einfach dann den entscheidenden Treffer macht. Genau dafür ist er da, genau das kann er und er macht es dann auch. So, und insofern, und er ist auch nochmal eine massive Kopfballwaffe, gerade bei diesen Ecken und wenn es hinten raus vielleicht nochmal eng werden sollte, einen, den du immer dann da auch anspielen kannst. Ich weiß nicht, mache ich jetzt den harten Cut zum Thema Schiedsrichter?
Habe ich mir auch schon überlegt, es gehört zu diesem Spiel. Man muss es dazu sagen.
Also, man muss es so formulieren, dass natürlich insofern jetzt keine massiven Fehlentscheidungen dabei waren in Bezug auf Elfmeter, Abseitssituationen oder so. Also man muss sagen, auch diese Szene, das zweite Tor von Kota, kann man ja den Assistenten auch mal loben, dass er erkannt hat, dass das kein Abseits war. Haben wir in dieser Saison auch schon anders erlebt.
Ja, dafür wurde aber jeder Einwurf gefühlt irgendwie gewürfelt.
Ja, also wir haben ja heute früh schon geschrieben und ich habe ja auch am Sonntag im Nachgang zumindest schon mal so ein bisschen gelesen gehabt, dass es da so ein paar Misstöne gab. Und als ich mir das Spiel heute so ein bisschen noch im Schlafanzug mit ein bisschen Sand in den Augen angeguckt habe, mit meinem Fencheltee in der Hand, und dann sah ich schon als erste Aktion das war in der Anfangsphase, dieser Schuss von Töpken, der dann vom Cottbusser deutlich abgefälscht wurde. Und wirklich ohne Witz, ich habe mich am Tee verschluckt, als ich dann gesehen habe, dass es dafür Abstoß gab. Weil ich mir dachte, das, nein, also... Ich habe mir im Vorhinein gedacht, okay, es gibt ja immer so viele kleine Aktionen, ne, wo du es manchmal nicht genau siehst, wo war jetzt jemand zuletzt dran. Aber das war die erste Szene, wo ich mir dachte, nein, also der wirklich nicht.
Und dann, Cottbus hatten sich aufgestellt zur Ecke. Das ist das krasseste Indiz einfach. Also die standen da alle schon und selbst die Cottbusser waren verwundert darüber, dass es keine Ecke gab für uns.
Und dann, ich möchte noch drei weitere Situationen reinwerfen. Dann in der Schlussphase, dann auch, wo ein Cottbusser ganz klar zuletzt dran war, wo es der MSV, ne, die waren in der eigenen Hälfte, hätten den Ball festmachen können. Nein, es gibt Einwurf für Cottbus. Auf der anderen Seite dann wiederum, das war dann kein Einwurf, sondern das war dann klarer Freistoß, wo Krüger aus guter Position einen Foul begeht, wo auch noch die Frage war das vielleicht im Strafraum? Nein, es war knapp außerhalb. Aber das wäre eine gute Freistoßposition gewesen für Energie, pfeift der Schiedsrichter, glaube ich, Stürmerfoul. So, und dann die letzte Szene, die ich noch ansprechen möchte, wo ich wirklich gesagt habe, okay, das kann jetzt nicht sein, ich bin hierbei, verstehen Sie Spaß. Der Freistoß in der Nachspielzeit von Energie, den Schlicke, glaube ich, sogar ziemlich bewusst mit dem Kopf ins Tor ausklärt und der Schiedsrichter sagt Abstoß. Was? What? Also da dachte ich mir, okay, jetzt es war heute Gegenteiltag. Also ich habe noch nie, und wir schauen beide viele Spiele, ich habe in meinem gesamten Leben, und nochmal, wir reden hier nicht von massiven Fehlentscheidungen um Elfmeter, Abseits oder sonst irgendwas, sondern ich habe aber deswegen noch nie, glaube ich, in meinem Leben ein Fußballspiel gesehen, wo so viele Entscheidungen, wo es um Einwurf und Abstöße ging, so grundsätzlich falsch waren. Also wirklich irre.
Ja, wie gesagt, Glück gehabt, dass da nichts Entscheidendes dabei war. Klar kann man sagen, nicht gegebene Ecken, Einwürfe zur falschen Zeit oder am falschen
Freistoß
Ort.
Aus guter Position.
Alles Sachen, die hätten sein können, wo wir uns dann vielleicht noch mehr darüber hätten ärgern können. Gut, dass es nicht dazu gekommen ist. Robert Kampka geht in den Ruhestand. Er ist ja auch schon Anfang, Mitte 40. Du hast mir mal aber irgendwas zu Kampka erzählt oder irgendjemand hat mir was zu Kampka erzählt. Der ist mal degradiert worden, ist das richtig?
Also, so ganz offensichtlich kann man das nicht sagen. Also er hat auf jeden Fall, da bin ich mir sicher, er hat Bundesliga gepfiffen, auch über mehrere Jahre. Also erste Bundesliga. So, aber irgendwann hat er das nicht mehr gepfiffen. Und ich konnte zumindest nicht die Gründe rausfinden, warum das der Fall war. Weil er hat danach auch regulär weitergemacht und so weiter. Und dementsprechend liegt für mich der Schluss nahe, was ja auch nicht untypisch ist, dass man, ne, Schiedsrichter bekommen auch alle eine Auswertung am Ende des Tages und dementsprechend liegt für mich der Schluss da doch nahe, dass das auch Leistungsgründe hat, warum er dann, ich glaube, 4 Jahre war sogar Bundesliga-Schiedsrichter und warum er das dann danach nicht mehr gemacht hat. Ich glaube, letzte Saison war sogar 2020. Also es ist auch nicht erst gestern gewesen, dass man gesagt hatte, oh, zu viel Belastung und so. Ich weiß es aber nicht hundertprozentig, ne, aber ich finde, der Schluss liegt auf jeden Fall nahe.
Hat danach nur noch zweite Liga und dritte Liga gepfiffen.
Ja.
Ja. Diese Saison hat er 4-mal in der dritten Liga gepfiffen. Durchschnittskickernote 4,1. Reiht sich ein mit der Kickernote, die er für unser Spiel gekriegt hat, nämlich eine 4. Also, ich fand, das war auch teilweise ein Anwerben auf eine 5, weil ich finde, das Wort mangelhaft ist genau das, was wir da gesehen haben. Wie gesagt, aber dadurch, dass da jetzt kein falsch gegebener Elfmeter oder sonst irgendwas dabei war. Schauen wir drüber weg. Herr Kampka, vielen Dank für Ihren Dienst im deutschen Fußball natürlich.
Pyrotechnik ist kein Verbrechen.
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Das war auch nochmal Thema dann bei unserem Lieblingsfreund Pele Wollitz. Ich muss aber dazu sagen, Pele Wollitz hat wirklich versöhnliche Worte auch bei der PK gefunden. Und ich fand ihn tatsächlich, es geht mir jetzt tatsächlich über meine Lippen, liebe Freunde, ich fand ihn tatsächlich jetzt die letzten Wochen auch gar nicht mehr so unsympathisch. Ne? Natürlich hat er immer noch auch das Spiel vor 15 Jahren im Kopf gehabt. Und natürlich hat er was zu Kamellen wegen Schiedsrichterfehlentscheidungen. Und die sind sicherlich auch teilweise wirklich berechtigt. Und rein ab von davon, dass Pele Wollitz einfach ein Irrwisch ist, finde ich, ist das, glaube ich, ein ziemlich guter Trainer. Das möchte ich mal sagen. Ich finde die Mannschaft von Cottbus, und wenn uns Cottbusser zuschauen, ich meine das nicht böse, ich meine das wirklich wohlwollend, ich finde die Mannschaft von Cottbus ist maximal durchschnittlich für die dritte Liga. Also das ist eine Mannschaft, ist für mich eine Mannschaft, die komplett, also wenn ich mir die Mannschaft im Einzelnen angucke, außer Teutschertje, Gertje und Engelhardt, die muss man natürlich rausnehmen. Das sind wirklich individuelle Könner. Das hat man auch bei dem 2:1 gesehen gegen uns, ne, diese Koproduktion. Absolut klar. Und die sind natürlich auch eine der wichtigsten Bestandteile, so wie Schröers und Gindorf bei den Aachenern. Aber wie uns ja auch schon mal gesagt wurde, Schröers und Gindorf sind nur ein kleiner Teil. Und genauso sind es Teutschertje, Gertje und Engelhardt. Und ich finde, der Rest der Mannschaft, das ist einfach nur ein absolutes Motivationsmonster und ein absolutes Moralmonster. Und weniger die individuelle Klasse, wenn ich mir zum Beispiel die Viererkette angucke. Oder teilweise im Mittelfeld die Spieler. Das sind für mich einfach eher wirklich Spieler, die über diese Mentalität kommen. Und da ist Cottbus in meinen Augen tatsächlich Platz 1 in dieser Liga. Und das hat auch die Handschrift von Pele Wollitz und auch der Fußball. Der wählt einen sehr, sehr fußballerischen Weg, Fußball zu spielen. Du weißt, was ich meine. Ja. Das imponiert mir sehr. Und er hat es jetzt zweimal geschafft. Die Cottbusser, die sind im letzten Jahr ja aufgestiegen.
Also beziehungsweise nicht, sie haben es knapp verpasst, ja.
Vorletztes Jahr sind sie aus der Regionalliga aufgestiegen.
Also dann haben sie, ja.
Ja, vorletztes Jahr. Ja. So, vorletztes Jahr sind sie und schaffen es jetzt zweimal, diese Mannschaft quasi ranzuführen an die zweite Liga. Letztes Jahr mit Platz 4 ein bisschen zu kurz geraten, die Saison, beziehungsweise die Luft ausgegangen. Jetzt diese Saison sieht's, wir hoffen natürlich, nicht so gut aus, aber sieht natürlich im Moment noch gut aus. Ich muss also hier diese Lanze brechen für Wollitz. Ich fand ihn jetzt zuletzt nicht unsympathisch und auch fair in der PK. Und ich finde, wie gesagt, ich finde auch, dass der kein schlechter Trainer ist. So.
Ja, nur kurz bei die einzige Sache, wo er noch mal ein bisschen hochgegangen ist, als der Kollege Retzler versehentlich im Torverhältnis, aus dem besseren Torverhältnis für Energie Cottbus nur ein Tor statt zwei gemacht hat. Da dachte ich mir dann wieder, meine Güte, man kann sich auch mal vertun.
Ja, wir müssen uns ja auch vorbereiten. Ne? Ihr wartet ja auch, dass wir Trainer uns vorbereiten, dann müsst ihr euch auch vorbereiten.
Vielleicht hat er sich einfach versprochen. Naja.
Ja, eben. Also das ist...
Da kam dann wieder der typische...
Der Classic Wollitz.
Da kam dann wieder der typische Wollitz drauf, wie ich dachte, du warst doch gerade so Part. Egal. Ja, passiert. Er ist halt eine Type, das wird man auch nicht mehr ändern. Aber am Ende des Tages, es würde uns ja auch ein Stück weit fehlen.
Jetzt würde ich gerne zu deiner Conclusio zu diesem Spiel kommen. Was nimmst du mit? Wie wichtig war das? Und mit Blick auf den Aufstiegskampf, hätten wir verloren, wären wir wahrscheinlich nur noch dabei gewesen, irgendwie um den dritten Platz zu kämpfen. Jetzt ist Platz 2 wieder offen. Um auch nochmal zu erklären, es fehlen tordifferenzmäßig gerade 2 Tore, ne? Um Cottbus quasi auf Platz 3 zu verdrängen. Was glaubst du? Ganz ehrlich, was ist deine Prognose? Als nächstes muss Cottbus zu Hause ran. Und zwar gegen Wien Wiesbaden. Wir spielen auswärts in Aue. Was glaubst du?
Also letztendlich, und da würde ich tatsächlich Dietmar Hirsch recht geben, der ja gesagt hatte, auch auf die Frage, spielt das Torverhältnis eine Rolle? Und er meinte ja, also so an sich, ja, aber es kann durchaus sein, also er glaubt, es wird über die Punkte entschieden. letztendlich. Und dass man am Ende der zwei Spieltage, die jetzt noch kommen, jetzt nicht da sitzen wird und sagen wird, oh, okay, wir haben jetzt aufgrund des schlechteren Torverhältnisses haben wir dies oder jenes nicht erreicht. Da würde ich Stand jetzt ihm durchaus recht geben, weil wie gesagt, zwei Spiele sind noch und wir haben in dieser Liga ja gesehen, dass alles möglich ist. So, und da beispielsweise RWE mit dem Auswärtsspiel in Stuttgart. Als ich das am Samstag gelesen habe und diese Push-Meldung irgendwie in diesem Quartier, wo ich war, wo wie gesagt kein Empfang war, irgendwie durchgedrungen ist, habe ich mir nur ungläubig die Augen gerieben und dachte mir, nee, das kann jetzt nicht gerade passiert sein, wirklich. Aber gut, okay. Deswegen sage ich, ich glaube auch, es wird über die Punkte entschieden. Du hast jetzt dieses Spiel und auch da kann man wieder sagen, du bist weiterhin zu Hause als einziges Team von erster bis dritter Liga ungeschlagen. Das hast du auch in diesem Spiel wieder gezeigt. Jetzt kommen aber die zwei Gegner, gegen die du auch in der Hinrunde gestolpert bist. Ne? Zu Hause 0-0 gegen Erzgebirge Aue. Du hast bei Viktoria Köln einen, glaube ich, auch 0-0 geholt, meine ich.
Ich glaube, ja. Aber ja.
Boah. Also insofern
sind wir mal wieder mindestens genauso gut informiert.
Also wie es war auf jeden Fall ein Unentschieden.
Ja, ja, also das war ja auch. Ob es ein 1-1 oder 0-0 war, ich glaube, es war ein 0-0.
Ich glaube, es war auch ein 0-0. War, glaube ich, auch ein ziemlich enttäuschendes Spiel, so kurz vor Weihnachten, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Also insofern, du hast gegen beide Mannschaften auch schon Punkte abgegeben. Insofern sind das keine Selbstläufer, wenn ja zu Aue auch gleich nochmal kommt zum Abschluss. Aber so gesehen, die drei Punkte waren absolute Pflicht. Du hast sie geholt, du hast ein gutes Spiel gemacht. Hinten raus wurde es eng, aber das war klar, dass das kein deutlicher Sieg werden würde. Und das gibt dir einen massiven Boost jetzt für die nächsten zwei Wochen.
Das hoffe ich sehr. Diesen massiven Boost, den setzen wir direkt ein, um nach Aue zu fahren. Du machst dich auf den Weg mit Dirk im Auto.
Ja, nach Aue-Bad Schlema.
Aue-Bad Schlema. Ich habe von Dirk gehört, es ist eine ziemliche Ochsentour. Früher gab es da, Dirk hat so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert letztens, gab es da eine Gaststätte oder ein Hotel, das hieß Blauer Engel oder so. Also wie das Eis. Mhm. Und das hat wohl zu. Da hat wohl früher auch, als er da Trainer war, Carsten Baumann mal wohl drin gewohnt. So wurde es mir erzählt. Und jetzt müsst ihr wohl auf ein anderes Hotel umsteigen. Ich weiß
ich
glaub, es nicht.
Ich glaube, wir sind in Zwickau.
Ja, stimmt, ihr seid in Zwickau. Richtig. Zwickau.
Ich darf so reden als gebürtiger Ostdeutscher auch. Und mein Vater kommt ja gebürtig auch aus dem Erzgebirge tatsächlich. Also
du wirst mir
back to the roots so ein bisschen.
Du wirst mir immer sympathischer damit.
Wobei, der war ja nie, also der ist auch Fußballfan eher durch mich geworden. So, und der war jetzt nie Fan von Erzgebirge Aue. Aber der kennt dieses gesamte Setting da tatsächlich noch von früher. Und das hat sich auch nicht groß verändert wohl.
Naja, das Stadion hat sich ja schon geändert. Ja, also schon, ich weiß noch, wenn ich früher bei DSF immer montags zweite Liga geguckt habe, habe ich mich immer entweder gefreut, wenn das Spiel auf dem Tivoli war tatsächlich, auf dem alten Tivoli, weil die Stimmung auch immer so geil über die Röhre rüberkam. Oder aber tatsächlich Aue. Da war die Stimmung dann meistens, weil die Mikrofone relativ weit weg waren. Aue hatte ja früher so eine Tatanbahn, ne? Das Erzgebirgsstadion. Was aber geil war im Herbst, wenn dann die Sonne unterging oder die Sonne schon untergegangen war und dann war irgendwie 2015 DSF, ne, Fußballmontag, dann hatte das schon einen ganz, ganz persönlichen Flair, fand ich, dieses alte Erzgebirgsstadion, weil eine Kameraperspektive war immer so, dass man rechts oben dann noch so einen Berg sehen konnte, also quasi ein Teil des Erzgebirges und dann zog auch häufig dann so ein Nebel rein, auch ins Stadion. Und ich fand, das hat einfach die Natur drumherum und diese Gegebenheiten, die es darum gab, die haben auch immer irgendwie so ein bisschen am Spiel teilgenommen. Und dazu muss man sagen, hat Aue ja auch einfach auch eine ziemlich coole Fanschaft. Also ich finde dafür, dass Aue Bad Schlema jetzt kein großer Standort ist, ne?
Ja,
ist das, ist das schon eine coole Geschichte. Und es ist wirklich, wirklich schade, dass Schmerzgebirge Aue jetzt wirklich zum ersten Mal den Weg in die vierte Liga antreten muss. Mussten sie vorher noch nie. Ich hätte mir da wirklich lieber irgendwie noch die zweite Mannschaft der Stuttgarter gewünscht. Mhm. Aber ey, wenn ihr weiterhin gegen Essen 6 Tore schießt, dann dürft ihr gerne in der Liga bleiben. So, gar kein Problem.
Allein das ist schon dann nächstes Jahr, dann wäre es ja zweimal, weil Sonnenhof Groß Asbach ist ja aufgestiegen.
Stimmt,
dann nächste Saison wäre zweimal, wir machen Druck Arena. Also
nee, bitte. Glaube nicht. Oder glaubst du, Sonnenhof, Groß Asbach und Stuttgart 2 teilen sich dann ein Stadion?
Ja, wo soll denn Stuttgart 2 spielen?
Stadion der Kickers? Geht das nicht auch?
Boah. Ja, gutes Argument. Weiß ich nicht. Aber ich wäre jetzt mal davon ausgegangen. Aber wir kommen zurück zu Aue.
Ja, genau. Also Aue hat eine absolute Seuchensaison hinter sich. Das ist wirklich unglaublich. Erstmal Platz 19 gegen Platz 3. Das sind die Aussichten. 66 zu 30 Punkte. Boah, Aues Bilanz tut einfach weh. 6 Siege, 12 Unentschieden, 18 Niederlagen. Und mit 47 zu 68 Toren auch ein ziemlich beschissenes Torverhältnis. Boah, was soll man da sagen? Man muss ja einfach nur sagen, man darf einfach nur nicht stolpern. Ich glaube, stolpern ist das richtige Wort. Weil ich finde, wenn wir jetzt aufsteigen wollen, dann darfst du vor Aue jetzt nicht sagen, gucken wir mal, gewinnen. Aber Aue hat, nachdem klar war, dass da die Lichter ausgehen Richtung vierte Liga, auch irgendwie Bock, mal Fußball zu spielen. Unter dem Interimstrainer Kwisha Schubitice gab es nämlich tatsächlich, nachdem er 1:0 gegen Regensburg verlor, ein 1:1 gegen Verl, ein 2:2 gegen Stuttgart 2. Im Halbfinale des Landespokals gewann man 2:0 gegen Chemnitz. Muss man auch erstmal schaffen, tatsächlich, wenn man in der Liga so geprügelter Hund ist.
Auch Finale gegen Zwickau tatsächlich.
Ah, gegen Zwickau, ja. Sehr gut. Dann hat man 2:2 zu Hause gegen Wiesbaden gespielt, auch keine Laufkundschaft. Und jetzt hat man das geschafft, was die Duisburger zum Beispiel diese Saison nicht geschafft haben, nämlich in Ingolstadt gewonnen, nach Rückstand mit 3:5. Sollten wir echt so gewarnt sein vor den Auern?
Also ich weiß nicht, ob du auch das Video von Sabrina Wittmann gesehen hast, im Anschluss, die im Mannschaftskreis...
Die Ingolstadt-Trainerin.
Die dann ihre Mannschaft da ordentlich zur Schnecke gemacht hat. Ihr wäre fast der Kopf explodiert, so auf 180
war. Ja, das glaube ich.
Ja, vollkommen zu Recht auch. Naja, also vielleicht schauen wir mal, also die Auer sind auf jeden Fall auch das schlechteste Rückrundenteam, um das schlechte Bild mal abzurunden, um es aber mal positiv zu sehen. Also Punkt 1 ist ja erstmal, es sollte insofern schon Warnung sein, weil es ist auch das letzte Heimspiel in der dritten Liga. Also da werden die wahrscheinlich nochmal Himmel und Hölle in Bewegung setzen, auch von der Stimmung her. Freitagabend, das ist Drittliga-Topspiel. Und insofern, das wird man nicht abschenken. Wenn man mal auf die Gesamtbilanz guckt zwischen diesen beiden Mannschaften, das waren 21 Spiele, die spricht klar für den MSV bei 11 Siegen, 7 Unentschieden und 3 Siegen für Aue. In der dritten Liga wiederum hat Aue noch kein einziges Spiel gewonnen. Da sind es dann 3 Unentschieden und 2 Siege für die Zebras. Also wenn man darauf guckt, ist natürlich auch jetzt in der sportlichen Situation, wo die Aue drinstecken, ist der MSV natürlich der klare Favorit. Aber auf die leichte Schulter nehmen solltest du das nicht, weil... Das Erzgebirge, die haben nichts mehr zu verlieren. Und die haben ja in der Offensive gute Leute. Marcel Bären, Julian Guttau, auch hinten in der Abwehr durchaus mit Ryan Malone und Tristan Zobel. Sehr erfahrene und sehr gute Spieler. Hinten natürlich auch im Tor Martin Mennel.
Marvin Stefaniak, auch noch so ein Name, ist aber verletzt, oder?
Der ist verletzt, meine ich auch gesehen zu haben. Also insofern, das sind schon spannende Leute, auf die du aufpassen kannst. Und wie gesagt, das größte Argument ist bei Erzgebirge Aue, die haben nichts mehr zu verlieren. Und du hast die Ergebnisse eben angesprochen. Also die können so befreit aufspielen. Und warum sollten die nicht Spaß daran haben, am Aufstiegskampf ein bisschen was zu drehen, wenn sie es können? Für sich selbst nicht das bewusst zu machen, aber für sich selbst zu sagen, ey, wir reißen am Freitagabend nochmal die Hütte ab und vielleicht vermiesen wir den MSV damit die Aufstiegsparty. Ich finde, das ist durchaus eine sehr reale Gefahr. Und da komme ich auch nochmal darauf zurück, was Hirsch gesagt hat bezüglich Torverhältnis auch aufholen und so weiter. Hirsch hat da nämlich gesagt, man kann ja nicht, auch wenn sie Favorit sind, aber er geht ja jetzt nicht davon aus, dass sie jetzt nach Aue fahren und da, ich glaube, er hat gesagt, 8:0 gewinnen oder so. Also insofern ist das Rechnen mit dem Torverhältnis sowieso schwierig, weil, ja klar, Viktoria Köln und Aue, für beide geht es ja um nichts mehr. Aber das ist möglicherweise auch genau der Fehler und das macht dann die Mannschaften wiederum dann vielleicht auch gerade so gefährlich.
Aber sag mir doch mal, warum eine Mannschaft wie Aue dieses Jahr abgestiegen ist. Da gab es doch andere Mannschaften, die dafür prädestiniert waren. Ich guck mir den Kader an und wenn man so ein bisschen, wie du ja auch gerade schon mal gesagt hast, so ein wenig drin forscht, da gibt's ja Leute, die einem schon was sagen. Ryan Malone ist natürlich inzwischen auch schon 33, der Innenverteidiger, aber auch, glaube ich, ein Drittligarecke. Dann Anthony Barilla, der Innenverteidiger, glaube ich, auch ein gestandener Mann. Erik Majetschak war, glaube ich, mal, also hatte mal zumindest mal einen helleren Stern am Firmament, ist so ein bisschen, ja, untergegangen.
Kommt, glaube ich, oder kam, glaube ich, irgendwie mal aus der Union-Jugend oder so. Oder es war noch ein anderer Spieler. Aber ich glaube, so, der Name kommt mir bekannt vor.
Wie du ihn ja auch schon genannt hast, Marcel Bär, Julian Günther Schmidt, das sind ja alles Leute, die bei ihren vorigen Arbeitgebern auch wirklich gute Spieler waren. Die sind jetzt alle irgendwie, die ich jetzt auch gerade, die ich genannt habe, Stefaniak, Günther Schmidt, Bär, Martin Mendel, ne, das sind ja alles Leute, die die 30 schon weit überschritten haben. Die sind alle so 33, 34, so alt wie ich. Oh mein Gott. Und dazu wurden dann viele, ich habe so das Gefühl, jüngere Leute gemischt. Ne?
Louis Lord,
der Torhüter, das ist zum Beispiel ein Positivbeispiel. Aber das scheint ja überhaupt nicht funktioniert zu haben. Also so ein klassisches Beispiel für mich, wie man guckt, ob man so Trial and Error, ob man irgendwie aus Jung und Alt eine schlagkräftige Mannschaft zusammenkriegt, hat sich wahrscheinlich von der Erfahrung von Stefaniak, Bär, wie hier Malone hat man sich, und Günther Schmidt hat man sich wahrscheinlich erhofft, dass die dann die Jungen anleiten und dann zumindest ganz safe da irgendwie das Schiff in den Mittelfeldhafen irgendwie lenken, ne?
Naja, es war ja auch in der Saison, ich weiß das nicht mehr in Gänze, aber ich sag das mal so grob aus dem Kopf heraus, es war ja schon lange Zeit überhaupt die Frage mit Jens Hertel, dass man ja sehr lange an ihm festgehalten hat und diesen Schritt der Trennung ja sehr spät erst vollzogen hat. Daran ist ja dann auch, sage ich mal, Sportdirektor Matthias Heidrich hieß der, glaube ich, der ist ja dann auch im Laufe der Saison aufgrund dessen dann auch geflogen. Ja, und jetzt auch die Trainerverpflichtung mit Dabrowski, ne, kennen wir ja noch von als Trainer von RWE, da hat halt ja überhaupt nicht funktioniert. So, also hat er überhaupt ein Spiel gewonnen? Ich glaube nicht. Ich glaube, da war, glaube ich, mal ein Unentschieden dabei, aber das hat, also das war, glaube ich, auch nicht lange, 5-6 Spiele oder so, aber da ging ja gar nichts mehr. Ja, man hat so ein bisschen halt die Struktur so ein bisschen verloren. Wie gesagt, Transfers, ich habe Heidrich eben angesprochen, haben nicht so gut funktioniert. Und du hast natürlich auch, was du die letzten Jahre hattest, es ist zwar jetzt schon, glaube ich, ein bisschen her, dass Helge Leonard, ne,
der Sonnenkönig von Aue,
richtig, natürlich auch nicht mehr dabei ist. Vielleicht spielt das auch durchaus eine Rolle, dass dir dann in so einer kritischen Situation dann so jemand fehlt irgendwo, möglicherweise, vielleicht auch nicht, keine Ahnung.
Ich kann das nicht einschätzen, ob Leonard dann so eine Richtung auch irgendwie so Fluch und Segen gleichzeitig war irgendwo.
Möglicherweise, aber er ist auf jeden Fall nicht da und was man ihm ja definitiv nicht absprechen kann, dass das auch sein Verdienst war, dass auch dieser Verein sich lange Zeit ja auch in der zweiten Bundesliga gehalten hat. Gerade, wir haben es angesprochen, für diesen kleinen Ort, ne, da ist es eigentlich überragend, dritte Liga zu spielen, aber sie waren ja lange auch Zweitligist, ne? Also insofern spielt alles so ein bisschen eine Rolle, wo man dann zu viele Fehlentscheidungen getroffen hat. Am Ende sehr, sehr schade, auch wenn man immer so ein bisschen guckt. Wie gesagt, ich habe auch ein besonderes Herz für den Ostverein. Die Regionalliga Nordost freut sich über eine neue prominente Mannschaft. Die platzt ja vor Tradition aus allen Nähten.
Kaum zweite Mannschaft, ne? Auch, ne?
Ja, ja. Und aber ja, so für die dritte Liga ist das natürlich ja eine blöde Geschichte am Ende des Tages.
Und auch für
den Ostfußball natürlich.
Voll. Ich verfolge den Ostfußball auch, finde das sehr cool. Es ist ja auch nochmal spannend geworden. Lok Leipzig nur noch 2 Punkte Vorsprung vor den Jenaern. Also ich glaube,
Erfurt ist auch noch nicht so weit entfernt.
Obwohl, und ich glaube, jetzt nächstes Wochenende gibt es dann, glaube ich, das Derby zwischen Jena und Erfurt. Also ich bin auch so ein bisschen im Ostfußball drin tatsächlich. Aber ich finde es auf jeden Fall schade für die Veilchen, für Aue, dass die runtergehen. Das muss ich ganz klar sagen. Hoffe aber natürlich trotzdem, dass sie uns jetzt nicht am Freitag ein Bein stellen. Deswegen, wir kommen zum Tippen. Und ich sage, der MSV gibt sich keine Blöße, wird sich auch keinen einschenken lassen und gewinnt in Aue Bad Schlema 2-0.
Ich glaube, es wird ein knappes Spiel. Ich hätte jetzt vielleicht auch 2-0 gesagt, aber deswegen bleibe ich aber bei einem 1-0.
Okay, knappes Spiel. Gehen wir beide von aus. Ich glaube tatsächlich, dass der MSV es schafft, sich da zweimal durchzusetzen, 2 Tore zu schießen. 1-0 nehmen wir aber natürlich auch. Aber dann wäre das Thema Torverhältnis natürlich vielleicht am Ende des Tages auch nochmal Thema.
Natürlich.
Müssen wir dann nächste Woche drauf schauen. Du bist leider nächste Woche nicht mit dabei. Du hast frei, bist irgendwo, stehst im Tor, wo?
Nein, ich bin am Montagabend in einem anderen Stadion noch unterwegs. Ihr könnt ja jetzt alle googeln, wer am Montag Abend so spielt.
Nee, sag einfach.
Ich bin bei Tottenham gegen Leeds.
Du bist bei Tottenham gegen Leeds? Ist es das letzte Spiel?
Nein, das ist der drittletzte Spieltag. Es kommen dann noch zwei Spiele auf.
Ganz kurze Exkursion, du bist ja Tottenham-Fan. Ja. Tottenham jetzt im letzten Spieltag tatsächlich sich wieder über den Strich gerobbt.
Sie haben endlich mal gewonnen und das auch mit gutem Fußball bei Aston Villa. Das ist
1-2 am Ende. Ich habe das Spiel sogar gesehen. Also das hinten raus. Ich habe das Anschlusstor noch gesehen. Aber Tottenham im Abstiegskampf und jetzt, es ist tatsächlich so West Ham oder Tottenham am Ende. Ja. Also da möchte man beide nicht in der zweiten Liga sehen. Anyways, alles klar. Wir haben getippt. Wir haben euch auch noch mal ein bisschen wild in den Wald geredet. Was gibt's noch zu sagen? Ab in die Kommentare natürlich. Schreibt uns gerne, wo haben wir mal wieder Fehler gemacht. Nochmal special Grüße an den Ferler, der wirklich unsere Folgen rettet nach dem Spiel, noch mal so ein bisschen souffliert und sagt, Leute, was macht ihr denn da wieder? Aber er guckt sich es scheinbar immer noch an. Deswegen vielen lieben Dank dafür. Schaut auf jeden Fall noch mal beim lieben Pira vorbei. Wie gesagt, wenn euch das Thema Frauenfußball interessiert. Und natürlich auch der Pira, der hatte einen ganz, ganz ereignisreichen Tag am Sonntag. Einen wirklich geilen Vlog erstellt. Ich fand's richtig nice. Pira, liebe Grüße. Schaut euch das auf jeden Fall auch noch mal an. Und ansonsten, ja, nächste Woche ohne dich, aber wahrscheinlich, so wie ich glaube, ich kann es jetzt schon teasen, mit dem lieben Michael Höfgen von den Pottbolzern. Der wird sich dann hier mal in unser liebes Studio verirren. Ansonsten, da freue ich mich drauf, sage ich, David, vielen Dank, dass du mal wieder mit mir hier durchgestreiften Dienstlass hast.
Und sehr schön. Ansonsten super Wortschöpfung.
Ciao, ciao, ihr Lieben, bis nächste Woche.
Macht's gut, ciao.
Streifendienst 1902, der MSV-Talk, eine Produktion von Radio Duisburg und der NRZ. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.